Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf, aber ich habe mittlerweile noch nicht das Bayerische gelernt. Es tut mir jetzt sehr leid. Ich kann es nicht. Einen guten weiß ich, aber ich sage das natürlich auf Hochdeutsch. Ne? Aber manchmal einen guten, das weiß ich jetzt. Aber ja, tut mir leid, ihr müsst Verständnis haben und ich verstehe das Bayerische auch nicht so ganz gut. Wenn ihr so richtig loslegt, dann habe ich schon mal ein bisschen Schwierigkeiten. Ich soll mich noch mal kurz vorstellen. Ich war ja schon vor ein paar Jahren hier, 2016. Ich mache überregionale Frauenarbeit, reise quer durch Deutschland. Ich habe euch hier draußen einen Infotisch mitgebracht. Hier seht ihr zum Beispiel mal Themen, die ich halte. Das könnt ihr gerne auch an andere Gemeinden weitergeben, so eine Themenliste. Und mir ist es wichtig, dass viele Menschen hören und viele Frauen hören, dass Jesus Christus sie lieb hat. Da mache ich auch Schulungen für Frauenarbeit, Frauenfreizeiten. Ich biete jetzt demnächst, aber das ist natürlich zu weit für euch. Ich biete in Willingen eine Frauenfreizeit an. Weil wenn ihr jemanden aus der Ecke kennt, in der Nähe, dann dürft ihr das gerne mitnehmen und weiterleiten. Also, aber ich sehe natürlich ein, dass ihr bis Willingen nicht unbedingt fahren könnt. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ist immer sehr schön. Wir haben da von allen möglichen Gemeinden und Richtungen und das ist immer ganz schön. Da draußen auf dem Infotisch habe ich auch einen Gebetsbrief von mir liegen. Wenn ihr für meine Arbeit beten wollt, dürft ihr das auch gerne tun. Und dann habe ich noch so ein kleines Gebetskärtchen mit. Dürfte auch sehen, noch ein bisschen jünger aus, aber naja, zwei, drei Jährchen jünger, würde ich mal sagen. Macht schon den Unterschied ein bisschen. Ich habe auch draußen hingelegt vier verschiedene Blätter für Bibellesen mit Leuten, die Bibel noch nicht so gut kennen und auch noch nicht so Gott kennen. Da gibt es vier Blätter zu, dürft ihr auch gerne mitnehmen und sie liegen, sind auch im Internet. Zusammen arbeite ich mit der IAM, Internationale Arbeitsgemeinschaft Mission. Wir arbeiten Gemeinde gründen, Gemeinde unterstützen in Ost- und Westdeutschland. Da dürft ihr euch auch gerne informieren. Dann habe ich euch noch was ganz Besonderes mitgebracht. Das kostet allerdings was. Das ist eine CD von unserem ersten Vorsitzenden, die hat er selber selbst verfasst und komponiert. Das ist so ein Werdegang durchs Leben durch. Wenn man noch nicht Christ ist und wenn man Christ wird und wie man als Christ lebt, das hat er musikalisch verfasst. Es ist flott, aber nicht zu flott. In meinen Augen ein sehr ausgewogener Stil. Und mir gefällt sie sehr gut. Habe ich euch hingelegt, habe aber nur zwei Stück mit, weil ich musste sie alle schleppen. Und eine habe ich noch für morgen früh für Regensburg auch. Aber bei euch habe ich jetzt zwei hingelegt. Genau, zu meiner Person noch. Ich wohne in Kassel seit ein paar Jahren, weil ich damals dahin gezogen war, um meine damals 90-jährige Mutter zu unterstützen. Das habe ich euch, glaube ich, dann 2016 erzählt. In der Zwischenzeit ist sie heimgegangen, meine Mutti. Und zwar wirklich heimgegangen. Ich weiß das, weil sie hat wirklich Jesus Christus um Vergebung ihrer Sünden gebeten. Und das war für mich ein ganz großes Geschenk. Hilft mir auch im Abschied nehmen. Ja, wo ich natürlich manchmal mehr vermisse, ist klar. Ich wohne aber jetzt in Kassel, bleibe auch dort und mache von da aus die Frauenarbeit. Ich bin alleinstehend. Ich habe Brüder mit Familie, die wohnen bei München. Aber die sprechen auch alle Hochdeutsch. Nur die Mädels, die können das. Die sind ja nicht hier groß geworden, die können das. Ich habe gerade vorhin erzählt, so eine Szene im Biergarten nachgemacht. Ich habe mich fast langgelegt. Also richtig toll. Also ich fand das ganz original und originell. Aber ob das wirklich richtig bayerisch war, das hättet ihr natürlich beurteilen können. Ja, was wollt ihr noch gerne wissen? Ich gehe gerne in die frische Luft in den Garten oder spazieren. Das mache ich gerne und ein paar andere Sachen auch noch. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch ja später noch an mich wenden. Wenn euch da noch mehr. Ach so, wie alt ich bin, das interessiert die Frauen meistens auch. Könnt ihr aber auch hier natürlich auf dem lest es überall. Also ich bin noch 64. Gut, ne? Aber im halben Jahr bin ich 65. So Gott will und ich lebe. Das ist ganz nett. Und gehe dann in Rente offiziell, werde das aber, so wie es aussieht, als Minijob weitermachen, sodass er mich auch immer noch einladen könnt. Und andere auch. So ist das angedacht. Solange mir Gott die Kraft dazu gibt. Also mit 80 mache ich es bestimmt nicht mehr. Das weiß ich jetzt schon. Wir haben heute Abend ein sehr schönes Thema. Ich glaube, dass es Gott gibt. Reicht das nicht? Technik klappt wunderbar. Das ist sehr schön. Dietrich Bonhoeffer, könnt ihr mich alle... Ist der überhaupt an oder muss ich mich da vorstellen?
Der ist die größte Schwarze da
oben. Okay, also muss ich mich...
Das ist der Lampe.
Achso, da muss ich mich doch... Könnt ihr mich alle verstehen?
Ja, ja.
Ist gut. Das Teil ist so viel. Okay. Dietrich Bonhoeffer, ein evangelischer Theologe der bekennenden Kirche damals zu Hitlers Zeiten, der ist ja in dem Konzentrationslager in Flossenbürg hingerichtet worden, der hat einen markanten Satz geprägt. Er hat gesagt, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Nochmal, einen Gott, den es gibt, ich will mal ergänzen, den es nur so eben gibt, den gibt es nicht. Gott möchte mehr sein als nur jemand, den es eben so gibt. Und um das so ein bisschen, das Thema einzukreisen und dann so mehr und mehr zum Zentrum zu kommen, möchte ich gerne meinen ersten Punkt überschreiben. Wer ist Gott denn nicht? Also Gott ist nicht ein höheres Wesen, eine erdichtete Vorstellung oder eine gestaltlose göttliche Macht. Gott ist auch nicht Natur. Ich sah mal einen fantastischen Film über Maulwürfe oder so ähnliche Tiere. Die haben sich unterirdische Gänge gebaut, und zwar so, dass der Eingang höher oder tiefer lag als der Ausgang. Und dadurch haben diese Tiere eine ganz tolle Belüftung unter der Erde. Und in diesem Film wurde also die Natur in höchsten Tönen gepriesen, wie toll das die Natur macht. Eins hat mir dabei gefehlt, es ist nicht die Natur, die das macht, sondern der lebendige Gott hat das gemacht. Hat die Tiere so ausgestattet, dass sie das tun. Gott ist auch nicht höchste Intelligenz. Also Intelligenz heißt so, wenn man es übersetzt, so viel wie zwischen den Zeilen lesen können. Durchblick haben, die Zusammenhänge einer Sache erfassen. Das kann ein intelligenter Mensch. Aber der lebendige Gott muss nicht die Dinge dieser Welt entschlüsseln, um sie zu verstehen. Er ist selber der Schöpfer Himmels und der Erden. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und da steht ein Wort, das heißt für Schaffen bara. Und bara heißt aus dem Nichts heraus etwas schaffen. Wenn wir etwas schaffen wollen, wenn wir oder ihr so eine schöne Deko geschafft habt, habt ihr dazu verschiedene Gegenstände gebraucht, um das Ganze zusammenzustellen. Und Gott benötigte noch nicht mal nur ein Teil, um was zusammenzustellen. Er hat Himmel und Erde aus dem Nichts heraus geschaffen. Wer ist Gott? Auch nicht. Gott ist auch nicht Verstand. Ja, das ist das, was ich gerade hier noch so aus der Mathematik wusste. A Quadrat und B Quadrat ist C Quadrat. Das konnte man sich gerade noch so merken. Ne? Der Satz des Pythagoras, ganz genau. Also das haben wir gerade noch hingekriegt. Ein bisschen mehr auch noch. Kein Mensch kann sich den wahren Gott vorstellen oder ausdenken. Und er ist auch nicht mit unserem Verstand zu erfassen. Gott ist nicht abhängig von unserer Intelligenz oder von unseren Sinnen. Er ist, sein Sein und sein Dasein ist nicht vom Menschen abhängig. Sonst wäre er ja nicht Gott, dann wäre er ja ein Mensch. Und Gott ist auch nicht eine unbestimmte Größe, die irgendwo existiert, aber gar keinen konkreten Bezug zur Welt hat. Es gibt so eine Richtung, die sagen, ja, Gott hat die Welt geschaffen und den Menschen, hat er sich weit zurückgezogen, will nichts mehr damit zu tun haben. Das ist Gott auch nicht. Gott ist auch kein Begriff, den wir begreifen können oder den wir so in den Griff kriegen können. Ich möchte Gott endlich in den Griff kriegen. Irrtum. Gott ist auch nicht ein Fernziel der Astronauten, wie damals der Yuri Gagarin sagte, als er da zum Mond flog, so ein russischer Astronaut, ich habe Gott nicht gesehen, also gibt es ihn nicht. Das ist Gott auch nicht. Und er ist auch kein Gegenstand von spekulierenden Philosophen. Wir könnten das noch erweitern, das möchte ich aber jetzt nicht. Wer ist denn Gott? Und wisst ihr, das muss uns die Bibel selber sagen. Das muss uns Gott selber sagen. Wer er ist. Er kann das nur selbst beantworten. Gott ist der ewig Seiende. Die Bibel sagt einmal, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen worden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also ohne Anfang und ohne Ende. Als Schülerin habe ich mir irrationale Zahlen nie vorstellen können. Ich fand das so sonderbar. Da fängt irgendeine Reihenfolge in der Unendlichkeit an. Mit dem Zwischenteil soll ich rechnen und der andere Teil, der geht dann weiter und den kann ich auch wieder nicht erfassen. Aber das fand ich immer ganz unlogisch. Ich kam da gar nicht mit. Ich meine, ich konnte schon rechnen, aber ich konnte das nicht fassen hier oben. Ich fand das irgendwie nicht fassbar letztlich. Aber der lebendige Gott, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er lebt ohne Anfang und ohne Ende. Jetzt wirst du sagen, dann ist er vielleicht deswegen ganz ferne von uns. Das ist ein Irrtum. Der Psalmist bekommt durch diese Offenbarung Gottes eine ganz realistische Sicht für sein Leben. Er schreibt nämlich dann anschließend, nachdem er festgestellt hat, dass Gott der ewig Seiende ist, dass Gott den Sterblichen in Staub verwandelt und spricht, kehre zurück, ihr Menschenkinder. Das heißt, unser Körper wird vergehen. Wenn du jung bist, merkst du das noch nicht. Wenn du ein bisschen älter wirst, merkst du das schon so ein bisschen mehr. Ne? Und wenn du einen Menschen in seinen letzten Tagen begleitest, wie ich das tun durfte, dann merkst du schon, was Vergänglichkeit heißt. Und dann sagt der Psalmist noch weiter, unser Leben wird 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind es 80. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Ja, musst du dir mal vorstellen, alles, wo du so stolz warst, Mensch, da stand ich in der Zeitung oder irgendwas, Mühsal und Nichtigkeit. Unser Leben ist zeitlich begrenzt. Als ich 50 wurde, habe ich gedacht, okay, die Bibel sagt, 70 bis 80 Jahre lebt der Mensch, so im Schnitt. Ne? Und dann habe ich ja schon 2/3 meines Lebens gelebt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich möchte mehr ewigkeitsbezogen leben. Und dann sagt der Psalmist noch, aufgrund dieser Offenbarung Gottes, er ist der ewig Seiende, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich denke immer, wenn du einen Menschen erlebst, der aus der Verwandtschaft oder seinem engeren Freundeskreis gestorben ist, dann denkt man mehr über den Tod nach. Geht mir wenigstens so. Ja, dann kommt das irgendwie ganz nahe. Es reicht also nicht zu glauben, dass Gott der Ewigseiende ist. Wir müssen einmal jede Einzelheit unseres Lebens vor ihm verantworten. Wir müssen jede Stunde alles von unserem Leben einmal vor ihm verantworten. Und mein Leben haben nur dann Bestand oder hätte nur dann Bestand vor dem lebendigen Gott, wenn wir so rein und so perfekt und so heilig leben würden, wie er selber. Und jetzt mal Hand aufs Herz, du musst dich nicht melden oder musst nichts sagen. Ich glaube, das kann niemand von sich sagen. So perfekt kann keiner leben. Wer ist noch Gott, von dem du glaubst, vielleicht glaubst, dass er einfach so existiert? Gott ist auch dein Schöpfer. Die Bibel sagt, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und also ward der Mensch eine lebendige Persönlichkeit. Wahnsinn. Klumpen Erde, Gott haucht da rein, dann war das eine lebendige Persönlichkeit. Von der heute, ich glaube, 80% oder 90% noch nicht mal erforscht sind. Unser Körper ist noch nicht erforscht. Das meinen wir manchmal, aber das ist ein absoluter Irrtum. Das macht Gott so schnell und so perfekt. Wer etwas geschaffen hat, und Gott hat den Menschen geschaffen, der ist auch der Besitzer. Das heißt, er kann damit machen, was er will. Du hast heute Nachmittag schöne Sachen hergerichtet für den Abend. Du konntest damit machen, was du willst. Du hast dich entschlossen, das herzubringen. Wunderbar und vielen Dank. Du hättest dich aber auch entschließen können, das zu Hause zu lassen und morgen selber zu essen. Deine freie Entscheidung. Ein Hersteller weiß auch, was das Beste für sein Produkt ist. Ja, eine Waschmaschine ist dazu geplant und konstruiert, Wäsche zu waschen und nicht Geschirr. Der Hersteller verbietet dir nicht, Geschirr in die Waschmaschine zu tun. Er würde das dich höchstens noch warnen, dass du das nicht tust. Aber der Hersteller weiß, was das Beste für seine Maschine ist und für dein Geschirr. Unser Leben läuft nur dann glücklich, wenn wir entsprechend den Bestimmungen leben, die der Schöpfer für dich persönlich erdacht hat. Und was möchte der Schöpfer von deinem Leben? Er möchte zum Ersten, dass du von einem Geschöpf Gottes zu einem Kind Gottes wirst. Das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied. Wir sind alle Geschöpfe Gottes, aber wir sind nicht alle von Geburt an Kinder Gottes. Der lebendige Gott möchte, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus, zu ihm bekommst. Und dann ist er dein Vater und du bist sein Kind. Und in diesem Vater-Kind-Verhältnis möchte er weiter, dass du die Bestimmung deines Lebens ihm abtrittst, weil er viel besser weiß, was für dich und mich richtig ist. Es reicht also nicht zu glauben oder nur zu glauben, dass Gott dein Schöpfer ist, sondern wir müssen auch nach seinen Gebrauchsanweisungen leben. Wer ist Gott noch, von dem du glaubst, dass er existiert? Er ist der einzige Gott. Die Bibel sagt dazu, ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir ist kein Gott. Glaubst du wirklich, dass es nur einen Gott gibt? Ja, natürlich wirst du sagen, ich bete keinen Buddha an oder sonst irgendwelche Dinge. Ich habe auch keine Götzen bei mir rumstehen. Aber Götzen sind nicht nur Figuren, und das tut mir jetzt sehr leid, aber ich muss das auch bei euch sagen, auch in dem katholischen Bayern, auch Kruzifixe sind Götzen, weil sie nicht Gott selber sind. Und dann sagst du aber, ich habe das gar nicht da rumstehen bei mir. Habe ich keine Götzen. Das ist ein Irrtum. Ein Götze ist viel mehr. Ein Götze ist alles, was du neben den lebendigen Gott stellst. Das kann sein dein Haus, dein Garten, dein Smartphone, ne, das ist ja heute auch ganz heiß, wenn ich im Zug fahre, ist jeder da am Machen und am Tun. Kaum einer kümmert sich um seinen Nächsten. Ich sah heute eine Mutter mit ihrem Kind, das vorhin schon Petra erzählt, ich war ein bisschen geschockt von den beiden Personen, ganz süßes Mädel. Sie sitzt am Tisch und ist nur am Spielen mit ihrem Smartphone. Dem Kind hat sie ein Tablet vor die Nase gesteckt, da spielte da irgendwas mit und guckte sich da irgendeinen Film, irgendwelche Bilder an. Dann kriegt es was zu essen und was zu trinken und die haben sich gar nicht unterhalten. Das ist unsere Welt, weil Götzen dazwischen stehen. Also ein Götze ist alles, was du über den lebendigen Gott stellst. Und Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es reicht also nicht nur zu glauben, dass Gott der einzige Gott ist, sondern Gott sagt, ne, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und im nächsten Satz heißt es, dass wir uns zu ihm wenden müssen, um errettet zu werden. Außer mir ist keiner, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet. Er weiß, dass du und ich alleine mit unserem Leben nicht fertig werden. Hier vielleicht auf der Erde noch, aber wenn es mal um die Ewigkeit geht und wo wir die Ewigkeit zubringen, das schaffen wir nicht alleine. Wer ist Gott noch, von dem du glaubst vielleicht, dass er existiert? Gott ist der Allwissende. Die Bibel sagt dazu im Psalm 139, Vers 1 bis 4, und das möchte ich uns gerne mal vorlesen. Psalm 139, Vers 1 bis 4 gibt es auch als Lied. Ja, du hast mich erforscht und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du merkst meine Gedanken von ferne, du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wusstest. Was glaubt ihr, was ich jetzt denke? Das weiß keiner. Und ich weiß auch nicht, was ihr denkt. Ich glaube, wenn alle Gedanken, die wir in den letzten 5 Minuten gedacht haben, oder 10 Minuten gedacht, vielleicht auch nur eine halbe Stunde, die wir da gedacht haben, wenn die alle hier an der Wand stünden, könnte sein, dass der ein oder andere peinlich berührt den Raum verlassen würde. Gut möglich. Es gibt ein nettes Gedicht, das vor langer Zeit mal gehört, dann wieder im Internet gefunden. Das heißt, wenn jeder hätte vor der Stirn aus hellem Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und jeder könnte sehen hinein, ach, was gäb das für ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Hochkonjunktur. Ja? Aber der lebendige Gott, der weiß alles, was wir denken, selbst die alleräußerste Kleinigkeit. Er sieht genau, wo du dich aufhältst, was du tust und kennt jeden Gedanken. Es gibt ja dieses Volkslied, was heißt, die Gedanken sind frei. Das hatten wir letztes Mal gehabt. Dieses absolut Lüge. Die Gedanken sind nicht frei, weil Gott sie sieht. Und die Frage heute Abend ist, sind deine Taten, deine Gedanken und Worte so rein und richtig, wie die Taten und die Gedanken Gottes? Denn jeder Gedanke, der nicht so gedacht ist, wie Gott ihn denken würde, ist Sünde, weil es am Maßstab Gottes vorbeigeschossen ist. Und jede Tat, die du nicht so tust und nicht mit dem Motiv tust, wie Gott das tun würde, ist ebenfalls Sünde. Und jedes Wort, was du nicht so sprichst, wie Gott es täte, ist auch Sünde. Es reicht also nicht zuzugeben, dass Gott der Allwissende ist. Das können wir noch relativ leicht vielleicht zugeben. Aber wir müssen auch zugeben, das ist nochmal der Psalm, wir müssen auch zugeben, dass er jede einzelne Sünde in deinem und meinem Leben sieht. Ich möchte jetzt gerne eine kurze Pause machen, dass wir uns an den Tischen austauschen können über 2 wichtige Fragen. Wer ist Gott für dich? Und welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Und anschließend möchte ich euch einen Mann aus der Bibel vorstellen, der von einem distanzierten Beobachterposten, so ich glaube, dass es Gott gibt, das reicht doch sicherlich, herabstieg oder aufstieg zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Jetzt tauschen wir uns erst ein bisschen an den Tischen aus über diese beiden Fragen. Wer ist Gott für dich? Die Fragen bleiben an der Wand. So ihr Lieben, ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Wir mussten uns, ja genau. Ich weiß nicht, ob euch das auch so ging. Wir mussten uns von unserem Gesprächsfaden zwangsweise lösen. Wir waren ganz gut ins Gespräch vertieft. Und ich habe den Eindruck, ihr auch, dem ich so gar nicht so gut durchkomme. Ne? Wer ist Gott für dich? Welche Auswirkungen hat das auf dein Leben? Ich denke, wir haben vieles eben zusammengetragen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen wiederholen. Das war ja auch so ein bisschen Dinge auch von denen, die wir eben schon gehört haben. Und ich möchte euch jetzt einen Mann aus der Bibel vorstellen, der von einem Beobachterposten hin zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus kam. Und dazu möchte ich euch eine kurze Geschichte vorlesen aus der Bibel, aus dem Lukas-Evangelium, aus Lukas 19, die Verse 1 bis 10. Wer weiß von euch, was das da für ein Baum ist? Maulbeerbaum, ganz genau. Ich habe extra Freunde gebeten, damals einen Maulbeerbaum zu fotografieren. Der stand in Berlin, dieser Baum, oder steht da auch. War gar nicht so einfach, einen zu finden. Weil im Internet gab es da damals nichts. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und der war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war klein von Person. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, damit er ihn sähe. Also Maulbeerbaum haben ganz viele Blätter, ne? Das kann man hier auch sehen. Wenn da jetzt einer drin sitzt, das kriegt man nicht so unbedingt mit, ne? Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilends herab, denn heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilends herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Zachäus, ein Zöllner. Also damals im Römischen Reich, da gehörte Israel ja damals dazu, wurden Steuern und Zölle durch Zöllner eingezogen. Da gab es kein Finanzamt, sondern gab es Zöllner. Immer wenn man so von einem Bereich in den anderen ging, dann saßen da Leute und zogen halt das Geld ein. Und die Zöllner überschritten dabei meistens aber die festgesetzten Tarife und haben sich dadurch bereichert. Und jetzt kann man sich vorstellen, die waren bei den Einheimischen ziemlich verhasst. Zachäus saß auf Beobachterposten. Der Jesus zog durch Jericho und zu gerne wollte der Zachäus sehen, wer denn dieser Jesus sei. Aber da waren ja auch noch viele andere, die neugierig waren. Und nun, der Mann war klein und er hatte in der Volksmenge keine Chance, Jesus zu sehen. Und kurz entschlossen rennt er voraus und klettert auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. So Maulbeerbäume können bis zu 16 Meter hoch werden. Haben eine gewaltige Krone, wo man sich eben drin verstecken konnte. Du glaubst vielleicht, dass es Gott gibt, aber möchtest doch mehr von ihm sehen. Und in deinem gewohnten Umfeld ist es peinlich zu fragen, wer denn Jesus Christus wirklich ist. Wie können denn solche Maulbeerbäume in unserem Leben heute aussehen? Das kann zum Beispiel zum einen sein dein Wissen über Gott. Du glaubst, dass es Gott gibt. Das zweifelst du nie an, habe ich auch nie angezweifelt. Und meinst, das reicht. Vielleicht glaubst du auch, dass Jesus Christus gelebt hat. Das habe ich auch immer geglaubt. War für mich auch kein Thema. Vielleicht glaubst du sogar, dass er gestorben ist. Ja, habe ich auch geglaubt. Und vielleicht gehst du sogar noch einen Schritt weiter und glaubst auch, dass er auferstanden ist. Das war für mich auch keine Frage. Herein. Offline-Modus anstellen. Alles okay?
Ja.
Gut. Ja, dann vielleicht gehst du einen Schritt weiter und glaubst, dass Jesus auferstanden ist. Vielleicht gehörst du sogar zu den Leuten, die glauben, dass Jesus Christus für die Sünden der Welt gestorben ist. Du weißt alles und glaubst, das würde reichen. Und das ist ein Irrtum. Also ich selber komme aus evangelischem Hintergrund, ist ja egal, ob man evangelischen oder katholischen Hintergrund hat, das ist ja egal. Und ich habe diese Dinge alle gewusst. Ich habe auch Kindergottesdienst gehalten. Aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Ich kam mir immer vor, wenn ich betete, mein Gebet ging gerade bis zur Decke. Und wirklich, dass ich glaubte, dass Jesus Christus mir meine Sünden vergeben hat, das konnte ich auch nicht. Es fehlte die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Vielleicht heißt dein Maulbeerbaum aber nicht Wissen über Gott, sondern vielleicht heißt dein Maulbeerbaum gute Werke. Du glaubst, dass es Gott gibt und deswegen bemühst du dich, so gut wie möglich zu sein. Wohlbemerkt, wie möglich. Ausrutscher gibt's immer, ne? Aber du bemühst dich halt. Jeden Tag ein oder mehrere gute Taten, wie das die Pfadfinder so sagen, beruhigt vielleicht dein Gewissen. Und wenn du einmal vor dem lebendigen Gott stehen wirst, um Rechenschaft über dein Leben abzugeben, dann denkst du vielleicht, ich werde ihm sagen, lieber Gott, du kannst mich hier reinlassen und du musst mich hier reinlassen, weil ich ja so fromm gelebt habe. Aber ich muss dich enttäuschen, es ist eine falsche Eintrittskarte. Deine guten Werke sind nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Es gibt nur eine Eintrittskarte in den Himmel. Und das ist der Glaube an die Vergebung durch Jesus Christus. Wir werden gerecht allein aus Glauben und nicht aus Werken. Werke sind die falsche Eintrittskarte. Ich habe im Moment, ich glaube, 14 verschiedene Fahrkarten gelöst für die Fahrten, die ich im nächsten Mal alle mit der Bundesbahn machen werde. Die liegen alle in einem Kästchen. Ich muss schon genau hingucken, dass ich die richtige Fahrkarte für den richtigen Zug für heute nehme, dass ich nicht die falsche Fahrkarte nehme. Selbst wenn die Fahrkarte teurer gewesen wäre, eine andere, und ich hätte die dann dem Schaffen heute gezeigt, wobei hat mich heute überhaupt keiner kontrolliert, wurde gar nicht kontrolliert, aber vielleicht dann morgen, dann hätte der gesagt, tut mir leid, liebe Frau, es ist die falsche Karte. Die haben wohl mehr bezahlt, aber es ist die falsche Karte. Sie müssen Strafe zahlen oder aussteigen oder was auch immer machen. Und so sind die guten Werke nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Allein die Gnade Gottes ist die Eintrittskarte in den Himmel, dass er, der Herr Jesus, für deine und meine Sünde bezahlt hat. Und dass ich das im Glauben für mich annehme. Als ich damals 19 war, da kam ich mit überzeugten Christen zusammen und da habe ich das bewusst für mich in Anspruch genommen. Und da war Gott dann nicht mehr ein Gott, den es gibt und den ich für wahr hielt. Und ich habe auch mal gebetet, kein Thema. Aber er hat mir die persönliche Beziehung, die hat mir gefehlt. Und von da an weiß ich, dass ich wirklich Christ bin. Und wenn ich hier auf der Erde mal die Augen zumachen werde, darf ich wissen, weil die Bibel mir das zusagt, dass ich mal im Himmel sein werde. Bei dem lebendigen Gott. Vielleicht hast du auch andere. Dinge, die du Gott vorzeigen möchtest, wenn du mal in der Ewigkeit vor ihm stehen willst. Vielleicht meinst du, dass deine kirchlichen Handlungen dir einen Eingang in den Himmel verpassen. Ja, also ich komme hier aus dem evangelischen Taufe und Abendmahl, nur dass man dadurch ein Kind Gottes wird. Das sagt die Bibel nicht, das ist falsch. Die Bibel gibt Taufe und Abendmahl eine andere Bedeutung, aber nicht eine Eintrittskarte in den Himmel. Wie auch immer dein Maulbeerbaum heute aussieht, auf jeden Fall hast du eine Möglichkeit, von diesem distanzierten Beobachterposten hinzukommen zu einer lebendigen und persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Mach es nicht wie jene Volksmenge. Und da gab es eine große Volksmenge, da war an so einem Abgrund, ne, und da war so ein Artist und der hatte einen Seil über den Abgrund gespannt. Und dann fragt er die Volksmenge, wer von euch glaubt, dass ich über diesen Abgrund auf dem Seil gehen kann? Ja, das glauben wir, grölt die Menge. Und dann fragt der Artist, oder er geht sogar darüber, ne, und schafft das auch, und die Leute, die applaudieren ganz gewaltig. Dann fragt er, glaubt ihr auch, dass ich mit einer Schubkarre über dieses Seil gehen kann? Ja, schreien die, das glauben wir auch. Oh, er nimmt eine Schubkarre und sicheren Schritts geht er auf dem Seil über diesen Abgrund hinweg an die andere Seite. Wieder toller Applaus. Und dann fragt er, glaubt ihr auch, dass ich mit einer Person in der Schubkarre über das Seil hinweggehen kann? Ja, sagen die, schreien die, das glauben wir. Und dann kommt die entscheidende Frage, wer wagt sich da reinzusetzen? Grabesstille. Keiner wagte es. Da wurde es persönlich. Und deswegen sage ich, mach's nicht wie jene Volksmenge, sondern lass die Beziehung zu Gott heute persönlich werden. Du musst aus deiner distanzierten Haltung rauskommen zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Der Zachäus war bereit dazu. Er wurde zweitens erwischt. Das heißt, als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn. Trotz Blätterwerks, der Herr Jesus sieht uns immer. Der musste nicht rascheln oder sonst was machen, der Herr Jesus wusste das. Und du musst auch nichts dazu beitragen, dass dich der lebendige Gott sieht. Er sieht dich immer. Was für Augen hat denn der Herr Jesus, der durch die Maulbeerbäume deines Lebens hindurchschauen kann? Der Herr Jesus sieht uns. Er sieht uns, bevor wir ihm begegnet sind. Da sagt einmal, heißt es einmal in der Bibel, ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich, Nathanael. Also der Herr Jesus sieht dein und mein Leben von der Geburt bis zum Tode. Alles ganz genau. Es entgeht ihm gar nichts. Es entgeht ihm auch nicht unsere Herzenshaltung und wo wir eigentlich stehen. Was sieht er nämlich, wenn er uns sieht? Er sieht in unser Herz hinein und er sieht, ja, dass unser Herz dunkel ist, schwarz ist, dass da Sünde drin steckt. Die Bibel sagt mal in Römer 3, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Es gibt keinen, der da eine Ausnahme ist. Jeder hat am Maßstabe Gottes vorbeigelebt. Ich habe das vorhin schon beschrieben. Dieses am Maßstabe Gottes vorbeizuleben, das ist Sünde. Und das hat Auswirkungen wie Neid, Hochmut, Lügen, Stehlen, Ehebruch und was auch immer. Aber ich lebe grundsätzlich am Maßstab Gottes vorbei. Das zeigt das Bild. Da ist der Mensch, er möchte unabhängig sein in seinem Herzen von Gott. Er ist sündig. Und da ist auf der anderen Seite der heilige Gott, rein, wahrhaftig und gerecht. Und da ist eine tiefe Kluft dazwischen. Der Herr Jesus hat zweitens Augen wie Feuerflammen. Und die Augen der Feuerflammen, Feuer ist Gericht. Und unsere Sünde, wenn wir nicht den Ausweg Gottes in Anspruch nehmen, bewirkt die ewige Verdammnis. Die Bibel nennt das Hölle, das ewige Getrenntsein von dem lebendigen Gott. Das ist der Urteilsspruch Gottes, weil Gott absolut heilig ist. Er kann keine Sünde in seiner Gegenwart dulden. Das geht nicht. Die Bibel sagt, die Bezahlung für die Sünde ist der Tod. Und damit meint die Bibel den ewigen Tod. Jetzt hat der Herr Jesus aber Gott sei Dank auch Augen der Liebe. Und die Augen der Liebe sehen unser Herz an. Und sein Herz der Liebe hat ihn dazu bewogen und getrieben, auf diese Erde zu kommen. Und deswegen ist eine Möglichkeit geschaffen worden zwischen dem lebendigen Gott und dem sündigen Menschen. Das ist das Kreuz. Und der Herr Jesus sieht uns. Der hat den Zachäus gesehen, der auf dem Maulbeerbaum sitzt. Und er sagt zu dir auch, er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir müssen nur zugeben, dass wir verloren sind. Das passt uns Menschen nicht. Wir müssen aber aus der Maulbeerbaum der Distanz herauskommen. Und wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das geht nur, wenn ich zugebe, dass ich wirklich schuldig bin. Steige aus dem Maulbeerbaum der Distanz herab. Dazu fordert der Herr Jesus den Zachäus auf. Er sagt zu ihm, steig eilends herab. Flottens, sagt man in Westfalen. Ich habe viele Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Flott, also schnell. Der Zachäus wurde aufgefordert, ohne Wenn und Aber herabzusteigen. Und das gilt auch dir heute. Wenn du das noch nicht getan hast, dann sagt die Bibel, heute, so du seine Stimme hörst, so verstocke dein Herz nichts. Du kannst bei dem Herrn Jesus nichts verlieren, aber du wirst alles gewinnen, nämlich das ewige Leben einmal bei ihm. Schieb es nicht länger auf. Und lass den Herrn Jesus einkehren. Der Herr Jesus sagt zu dem Zachäus, heute möchte ich in deinem Haus einkehren. Damit meint der Herr Jesus nicht nur da die Blockhütte da, was er da hatte, der Zachäus, sondern er meint damit sein Herzenshaus. Wie geschieht das denn? Wie kann denn der Herr Jesus in dein Herzenshaus einkehren? Das geht so, wie dieses Männchen das gemacht hat. Du darfst beten und darfst sagen, Herr Jesus, ich anerkenne, dass ich sündig bin, dass ich deinem Maßstab nicht entspreche. Als ich damals, das nennt man Bekehrung ist eine Kehrtwende. Man geht in die Richtung und man dreht sich um 180 Grad und geht dann in die andere Richtung. Das ist Bekehrung. Und als ich damals 19 war und habe mich bekehrt zu dem lebendigen Gott hin, da wusste ich von einer höchstens zwei Sünden. Ich fand mich nicht sehr sündig. Ich kam aus einem gediegenen Elternhaus und hatte mir so nicht groß was zu Schulden kommen lassen, meinte ich. Und die habe ich halt dem Herrn Jesus genannt, die Sünden. Aber ich habe dann irgendwann später gebetet, Herr Jesus, zeige mir doch, wer ich in deinen Augen bin. Nicht nur, wie gucke ich mich an, ne, sondern wie siehst du mich denn? Und das macht der Herr Jesus immer mehr und zeigt mir das. Und dann bin ich sehr dankbar, dass er für meine Sünden gestorben ist. Denn ich könnte gar nicht vor ihm bestehen, auch wenn ich nach außen hin ein frommes Leben gelebt habe. Aber was innen und in meinen Gedanken und in meinen Motiven und was da so alles abgegangen ist und heute auch manchmal noch abgeht, da bin ich sehr dankbar, dass ich aus der Vergebung Jesu leben darf. Also wir müssen anerkennen, dass wir Sünden getan haben. Und dann dürfen wir beten, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Du musst auch den Namen Jesu nennen. Das war mir bei meiner Mutti auch so wichtig. Meine Mutti hat immer vom Herrgott gesprochen. Und die Bibel sagt mal, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird gerettet werden. Das war mir ein großes Problem. Und dann habe ich gebetet, noch kurz vor ihrem Tod, sagt Herr Jesus, schenke doch, dass sie deinen Namen anruft und um Vergebung bittet. Ich habe es kaum zu hoffen gewagt. Ich komme aus dem Keller hoch, ich weiß das noch wie heute. Eine Freundin saß am Bett meiner Mutti und meine Mutti betet laut, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Und so weiß ich jetzt ganz genau, sie ist im Himmel. Nicht nur der Herrgott, sondern der lebendige Gott, der Herr Jesus, den hat sie angerufen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er, der Jesus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dann hast du das ewige Leben. Du hast Vergebung deiner Schuld. Du hast das ewige Leben, die Zusage Gottes, du wirst einmal in der Ewigkeit bei ihr sein. Etwas ganz Wunderbares. Und du hast einen tiefen Frieden und du hast vieles mehr. Du hast einen lebendigen Herrn, einen Vater im Himmel, der dich um dich kümmert, der das Beste für dich vorhat, der einen Plan für dein Leben hat, der dir tiefe Sicherheit und Geborgenheit gibt, auch wenn es durch Tiefen durchgeht. Das habe ich auch erlebt. Ich erlebe das manchmal. Richtig tiefe Zeiten erlebe ich auch. Und dann bin ich so dankbar, dass ich zu dem Herrn Jesus beten darf und dass er mir in seinem Wort in der Bibel begegnet, mir eine Verheißung sagt, mich irgendwie ermutigt oder durch einen lieben Anruf und betet jemand mit mir. Ich darf erleben, wie Gott sich um mich kümmert. Übergib ihm, also bete um Vergebung, anerkenne, dass du sündig bist, bitte um Vergebung und übergib dem Herrn Jesus deine Lebensherrschaft. Es hört sich immer komisch an in unserer heutigen Zeit, weil wir möchten selbst regieren. Aber der Herr Jesus möchte das, weil er viel besser weiß, was für dein und mein Leben gut ist, als wie wir das wissen. Das wissen wir nicht. Wir meinen das vielleicht zu wissen, aber wir wissen es trotzdem nicht wirklich. Er hat die Übersicht und er möchte, dass wir ihm die Zügel unseres Lebens übergeben. Einmal bei der Bekehrung und dann auch immer wieder täglich. Und auch aus Dankbarkeit, weil er dir vergeben hat, möchte er die Lebensherrschaft übernehmen. Und dass du mehr und mehr seine Art leben kannst, dass wie er sich vorstellt, wie du dein Leben leben sollst, das kannst du nur leben, wenn er das in dir wirkt. Und dazu musst du ihm aber die Herrschaft deines Lebens übergeben. Ich glaube, dass es Gott gibt, reicht das nicht? Ich glaube, das haben wir heute Abend begriffen, dass das nicht reicht. Wir brauchen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und du musst dich dabei auf die Zusagen der Bibel stützen. Ich habe eine Frau vor Augen vor vielen Jahren, die hat um Vergebung gebeten. Wir haben ein Gespräch gehabt, sie hat um Vergebung gebeten, aber sie war nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich der Jesus ihr vergeben hat. Die sitzt da mit ihr, es war in Süddeutschland. Und ich sag, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gegriffen hat, ob mir Jesus wirklich vergeben hat. Und da sage ich, wissen Sie was, schlagen Sie doch mal auf, 1. Johannes 1, Vers 9. Dann habe ich erst aufgeschlagen und sie hat das laut gelesen. Da heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das liest die Frau. Und da sagt die Frau plötzlich, wow, da steht's ja geschrieben, schwarz auf weiß, dann kann es mir keiner mehr nehmen. Das war so eindrücklich, es hat mich so erfreut, das weiß ich bis heute. Das werde ich auch noch ein paar Jährchen länger wissen. Weil es in der Bibel steht. Und weil es in der Bibel steht, darfst du dann auch wissen, wenn du deine Sünden bekennst, wie die Frau, dass der Herr Jesus dir vergibt. Und dazu möchte ich dich heute Abend ermutigen. Quäl dich nicht länger ab mit einem fernen Gott, sondern lass den Herrn Jesus zu deinem persönlichen Gott werden. Und tu das heute. Schieb's nicht auf die lange Bank. Du darfst gerne im Anschluss auf mich oder auch von den anderen Frauen, jemand oder die Frau, die dich eingeladen hat, zukommen und wir sprechen ein Gebet mit dir und du wirst erleben, dass der Herr Jesus Gebet erhört und dass er dich aufnimmt als sein Kind. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Und Herr Jesus, wir wollen dir herzlich Dank sagen, dass du ein persönlicher Gott sein willst. Ich danke dir, dass ich dich als persönlichen Gott erlebt habe und erleben darf. Und Herr Jesus, du kennst das Herz einer jeden einzelnen Frau hier im Haus und hier im Raum. Und ich möchte dich bitten, da wo Frauen noch irgendwo auf irgendwelchen Beobachterposten sitzen, da mache ihnen das heute Abend deutlich und rede du zu ihren Herzen und schenke du den Mut, sich auf dich einzulassen, sich zu dir hinzuwenden und um Vergebung zu bitten und Frieden im Herzen durch dich zu erleben. Amen. Yeah.